Astronomie am Kepler.
Hallo, wir sind der Mehrstundenkurs Astronomie am Kepler und begrüßen dich zur 36. Folge von Astronomie am Kepler.
Also, in dieser Folge geben wir euch wieder einen kleinen Einblick, wie unser Astrounterricht so verläuft. Und danke, dass du eingeschaltet hast und viel Spaß bei dieser Folge.
Produziert wird der Podcast wie immer von mir, Norbert Steinkellner, und von den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie.
Heute schauen wir uns an, was alles an den Grenzen des Sonnensystems zu finden ist.
Aber vorher geht es noch um aktuelle Weltraumforschung.
Space News!
Für die heutigen Space News habe ich mir gleich einen Artikel vom aktuellsten Sterne und Weltraum vom Spektrum Verlag, also Sterne im Weltraum 6 2025 genommen. Sterne im Weltraum ist ja eines so der Top-Zeitschriften für alle, die sich für Astronomie interessieren. Und die aktuelle Ausgabe hat den Titel Planet X. Versteckt er sich im äußeren Sonnensystem? Wir sind also voll in unserem eigenen Thema. Wir haben ja schon öfter einmal über diesen möglichen Planeten hinter der Uranusbahn geredet. Es könnte noch einen 9. oder auch noch einen 10. Planeten hinter dem Uranus geben. Aber jetzt gibt es auch wirklich wissenschaftliche Arbeiten dazu, die sagen, ja, eigentlich müsste es vielleicht sogar einen solchen Planeten geben. Es sind wieder einmal Forscher, die sich ohnehin sehr stark mit dem äußeren Sonnensystem beschäftigen, mit den Zwergplaneten draußen und versuchen eben auch Planeten zu finden. Konstantin Berdichin und Michael Brown von der Westküste der USA. Und die haben Folgendes gemacht. Die haben sich die Bahnen von extremen transneptunischen Objekten angeschaut. Es gibt also transneptunische Objekte, das ist halt das ganze Zeug, das außerhalb der Neptunbahn herumfliegt. Also diese, es geht also die Asteroiden vom Kuipergürtel gehören dazu, die Asteroiden, das Scattered Disk der sogenannten, gehören dazu. Und dann gibt es auch noch die ETNOS, die ETNOs, Extreme Transneptunian Objects. Was ist an denen extrem? Extrem sind die Bahnen. Die sind zum einen extrem elliptisch, also der sonnennächste Punkt und der sonnenfernste Punkt, das ist sehr weit auseinander. Das sind zum Beispiel 30 astronomische Einheiten an ihrem sonnennächsten Punkt von der Sonne weg und sind aber 150 astronomische Einheiten am sonnenfernsten Punkt weg. Also so extrem elliptische Bahnen, die sehr, sehr weit von der Sonne wegführen. Und die nennt man übrigens auch die heißen transneptunischen Objekte. Es ist eine eigenartige Bezeichnung, die Himmelsmechaniker haben. Die Asteroiden und Kleinplaneten, die sehr kreisförmige Bahnen haben, die nennt man kalt. Das sind also kalte Asteroiden. Und die, die sehr, sehr extreme Umlaufbahnen haben, die nennt man heiß. Ja, und diese Gruppe hat sich eben die Bahnen von diesen heißen, also ungewöhnlichen, sehr elliptischen Kleinplaneten weit draußen angesehen, von diesen ETNOS. Und haben gemerkt, da gibt es eine Gruppe, das sind so 6-7 Objekte, die haben alle fast genau das gleiche Perihel. Was war noch einmal ein Perihel?
Also ein Perihel ist der Punkt, wo ein Asteroid am nächsten der Sonne ist, und Hel leitet sich hier vom Wort Helios für die Sonne ab. Und dann gibt es noch das Gegenstück dazu, der Aphel, das ist der Punkt, wo ein Komet am weitesten von der Sonne entfernt ist.
Ja, das wird dann genauso, wie du sagst, auch bei Kometen gelten, das gilt auch genauso bei Planeten. Und das ist eben so bei diesen 6-7 Objekten, die haben alle im gleichen Raumbereich, auf der gleichen Seite im Sonnensystem, wenn man so will, ihr Perihel. Das ist komisch. Warum sollten die alle komplett in der ähnlichen Region ihr Perihel haben? Und da haben die jetzt begonnen, mit Computer zu zaubern. Wie kann man denn die Bahnen so hinkriegen? Wie muss man denn Himmelskörper setzen, sich bewegen lassen, welche Himmelskörper brauche ich, damit es da so eine Häufung gibt an solchen ETNOS, die alle das gleiche Perihel haben. Und stellt sich einmal vor, alle diese elliptischen Bahnen sind da jetzt so auf der linken Seite. Und das kriegt man in den Computersystemen dadurch zustande, dass man auf der anderen Seite einen ziemlich schweren Himmelskörper hat, eben einen planetengroßen, der also gegenüber dieser Asteroidengruppe liegt. Und so wie ein Schäfer seine Schafe hütet, so könnte dieser ominöse, unbekannte Gigant im Laufe von Jahrmilliarden diese Ethnos dazu gezwungen haben, solche Bahnen einzunehmen, die eben ein gleiches Perihel haben.
Was auch noch erwähnenswert wäre, ist, dass zum Beispiel, bevor man Neptun entdeckt hat, hat man davor schon sich errechnet, dass dort Planeten sein müssten anhand der Umlaufbahnen.
Ja genau, wie wir über die Planeten geredet haben, haben wir das schon erzählt, dass der Neptun ja eigentlich erst ausgerechnet worden ist. Da müsste es ja noch so einen Planeten geben, weil die Bahn vom Uranus einfach irgendwie anders war, so besonders war. Und wenn man da quasi noch so einen ungefähr gleich großen Planeten weiter draußen hinsetzt, dann würde das diese Bahnstörung erklären. Und Le Verrier hat sogar ausgerechnet, wo dieser Planet sein müsste, und den hat man dann tatsächlich gefunden. Das war dann der Neptun. Man hat das dann noch einmal probiert bei Bahnstörungen von Neptun, und dann hat jemand den Pluto vorausgesagt, und dann hat man lange nichts gefunden. Und dann hat man geglaubt, hat man den Pluto entdeckt, und man ist dann draufgekommen, der ist viel zu klein, um diese Bahnstörung vom Neptun überhaupt zu verursachen. Und im Endeffekt, wie man genauer nachgerechnet hat, da ist man draufgekommen, der Neptun hat gar keine Bahnstörung. Ja, also der hat eigentlich eine ungestörte Bahn, und der Pluto, unser Pluto, den wir entdeckt haben, der kann gar nichts dafür, dass diese Bahn zuerst einfach ein bisschen anders ausgesehen hat, sondern das waren einfach ungenaue Messungen. Was anders war das nicht. Aber jetzt diese Bahnen, die diese Ethnos haben, das ist schon interessanter Hinweis, weil man einfach diesen gemeinsamen Perihel durch so einen zusätzlichen Planeten auf der anderen Seite super erklären kann. Das kommt top heraus. Der hätte auch noch andere Effekte. Der wird dazu führen, dass manche Asteroiden eine gekippte Bahn bekommen. Also man sagt da, die Bahnneigung wird sich ändern. Die Bahnneigung, es ist so, dass es bewegen sich ja eigentlich alle Planeten so auf einer Scheibe. Die haben alle so die gleiche Ebene. Ja? Das Planetensystem ist eigentlich flach. Aber schon der Pluto ist ein bisschen aufgekippt. Der hat sozusagen eine Bahnneigung. Das heißt, der ist nicht so im Flachen, sondern da geht es ein bisschen schräg. Und es gibt auch welche, die sind 90 Grad versetzt. Also die gehen praktisch hinauf und hinunter im Sonnensystem. Und all das würde ein solcher Planet mit so ungefähr 4 bis 5 Erdmassen, der relativ weit draußen ist, also ich glaube zwischen 150 astronomischen Einheiten und 30, also wirklich weit draußen, aber der könnte genau solche Bahnen hervorrufen. Und wir kennen solche Ethnos, die genau sowas machen. Der würde also mehrere Dinge, die wir sehen, erklären. Und deswegen sagen die, ja, das ist so wahrscheinlich, den muss es eigentlich geben, denn das funktioniert einfach am allerbesten. Jetzt kann man sich natürlich denken, wenn jemand so eine gewagte Hypothese raushaut, so quasi, wir haben sicher einen Planeten vorhergesagt, der da jetzt da draußen ist und bitte doch groß ist, 4, 5 Erdmassen, sogar Kleinigkeit, ja? Wieso haben wir den noch nie gesehen? Haben die anderen gefragt. Also, außerdem ist das wirklich die einzige mögliche Erklärung. Wenn es dort zum Beispiel eine enge Sternbegegnung gegeben hat, also es gibt ja immer wieder, dass auch ein Stern näher an unserem Sonnensystem vorbeifliegt, immer wieder, weil die Sonne bewegt sich ja auch durch die Galaxie durch, die anderen Sterne bewegen sich auch, da gibt es immer wieder Sterne, die sind mal näher bei uns, einmal weiter weg, da gibt es auch welche, die kommen so, also wirklich weniger als ein Lichtjahr nahe zu uns her. Und das kann natürlich auch die Bahnen von kleinen Planeten durcheinander bringen und eine bestimmte Ortung hervorrufen. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder es gab einmal noch einen 5. Gasplaneten, der im Laufe der Entstehung des Sonnensystems rausgeworfen wurde. Und der hat aber vorher für diese Bahnstörungen gesorgt. Und wenn sie einmal da sind, dann bleiben sie auch. Die verschwinden ja nicht mehr. Und der Planet selber, der kann aber rausgeschleudert worden sein. Wir wissen, dass ziemlich sicher nicht nur unsere 8 Planeten entstanden sind am Anfang, sondern diese Protoplaneten, da hat es wahrscheinlich 30, 40 gegeben. Also da können Planeten, die längst in der Sonne verschwunden sind, weil sie reingekracht sind im Laufe ihrer Bahnstörungen oder die rausgeworfen worden sind, die also irgendwie durch die Milchstraße fliegen als einsame Planeten, das gibt's auch, dass die das verursacht haben. Also es ist nicht gesagt, dass das ein Planet sein muss, der immer noch bei uns im Sonnensystem ist. Und außerdem, allmählich haben sich die Leute auch die Daten angeschaut. Auf welcher Datengrundlage haben die denn diese Vorhersage gemacht? Und man hat einfach in bestimmten Ecken halt mehr hingeschaut, mehr gesucht als in anderen. Weil zum Beispiel hat man versucht, für die New Horizons-Sonde, die zum Pluto geflogen ist, nur irgendwelche interessanten Asteroiden zu finden, die in diese Richtung liegen. Und da kennt man natürlich mehr in die Richtung. Also das könnte auch ein statistischer Effekt sein. Es sind eigentlich ja nur 5, 6, vielleicht 7 Asteroiden, die auch solche besonderen Bahnen haben. Das ist ja eigentlich auch nichts. Es gibt ja Millionen von Asteroiden, die da draußen herumfliegen. Also es könnte einfach ein statistischer Effekt sein, der gar nicht viel zu bedeuten hat, weil wir nur so wenige Asteroiden eigentlich haben. Also da gibt es doch viele Stimmen, die sehr kritisch sind. Dagegen gibt es ein paar Himmelsmechaniker, die diese Dynamik im Sonnensystem ausrechnen, und die finden das eigentlich ziemlich spannend. Die haben ein großes Computermodell erstellt, das ist erst ein paar Monate her, dass das fertig gerechnet ist, und die haben eben die 4 Gasriesen und eine Scheibe aus Testteilchen, die den Kuipergürtel repräsentieren, zusammengebaut und das rechnen lassen, und dann haben sie so einen 9. Planeten auf verschiedene Stellen positioniert und geschaut, was macht der? Was würde der für einen Effekt haben? Und haben das jeweils 1 Milliarde Jahre lang laufen lassen, also für die Laufzeit, dass es 1 Milliarde Jahre repräsentiert, und haben das dann verglichen mit dem, was man wirklich gemessen hat, welche Bahnen das diese Objekte im Sonnensystem haben. Und das wahrscheinlichste Endergebnis war tatsächlich so ein Planet, der so ungefähr 4 bis 5 Erdmassen hat und der eine sehr, sehr elliptische Bahn hat, nämlich da Perihel, also der nächste Punkt zur Sonne, 30 astronomische Einheiten, und der Aphel, der entfernteste Punkt von der Sonne, 290 astronomische Einheiten. Also so richtig, richtig weit weg. Ja? Das ist so 10-mal so weit weg wie der Neptun. Da wäre es natürlich klar, dass wir den nicht ohne weiter sehen. Wenn der so weit weg ist, kriegt der nur 1/100 vom Sonnenlicht wie der Neptun. Das heißt, es ist unglaublich dunkel. Ja? Also der ist dann kaum zu sehen. Gut, aber wir haben ja immer größere und immer bessere Fernrohre, und ab Mitte des Jahres sollte eigentlich das Vera Rubin Observatorium in Chile starten. Das ist jetzt ein neues Fernrohr, das hat einen 8,4 Meter Spiegel, und das Besondere ist, das ist nicht so hochvergrößernd, das hat eine relativ kleine Vergrößerung für seinen riesigen Spiegel. Und wenn man bei einem großen Spiegel so eine kleinere Vergrößerung hat, dann sieht man einen riesigen Bereich am Himmel. Also nicht nur so einen ganz winzigen Teil, ja, wie zum Beispiel das James Webb, das sieht immer nur einen winzigen Teil vom Himmel, weil es so hoch vergrößert, sondern das Vera-Rubin-Teleskop sieht einen großen Bereich am Himmel, aber sehr hell, weil es so einen riesen Spiegel hat. Und das Vera-Rubin-Teleskop wird jetzt Stück für Stück alle Bereiche am Himmel quasi abfotografieren und dort alle Lichtpunkte registrieren. Und wenn es da jetzt irgendwelche Lichtpunkte gibt, die sich im Vergleich zu den Sternen ein bisschen verschieben im Laufe der Zeit, dann sind das Kandidaten für Asteroiden und für Planeten. So kann man die finden auf Fotos. Und wenn es tatsächlich so einen Planeten 9 gibt, der das verursacht, dann wissen wir, das Vera-Rubin-Teleskop, das müsste den finden, sogar wenn der im Aphel wäre. Das heißt, spätestens bis 2035, so lange dauert es, bis alle Daten jetzt aufgenommen und ausgewertet sein werden, spätestens also in 10 Jahren, werden wir wissen, ob es diesen Planeten 9 gibt oder nicht. Das waren heute meine Space News, ganz passend zu unserem Thema der Objekte am äußeren Rand unseres Planetensystems. Und da werfen wir uns jetzt wieder gleich voll rein. Ich habe bei der Verteilung der Themen ja gleich den ganzen Kuipergürtel gezogen. Übrigens, zum Namen Viele sagen Kuipergürtel oder Kuipergürtel, denn Gerard Kuiper wird der Name dessen geschrieben, nachdem diese Region am Himmel benannt ist. Aber tatsächlich wird es Kuiper ausgesprochen. Vielleicht kennt ihr von euch das Lied Hyper Hyper, zwar Techno-Nummer. Genau wie Hyper, genau so spricht man Kuiper aus. So kann man sich's gut merken. Ja? Gerard Kuiper, eigentlich Gerrit Kuiper, hat sich ein bisschen umgenannt. Gerard Peter Kuiper. Der ist zwar die Person, nach dem der Kuipergürtel benannt ist, aber es ist ein bisschen komisch. Aber erst einmal dazu, was ist überhaupt der Kuipergürtel? Man hat so nach und nach eben vermutet und später entdeckt, dass hinterm Neptun nicht nur der Pluto ist, sondern dass da viel mehr an größeren Brocken, Trümmern, kleinen Planeten durch die Gegend fliegt. Ja, also noch ein zweiter Asteroidengürtel, neben dem Asteroidengürtel, der zwischen Mars und Jupiter ist, mit seinen nur 4% der Mondmasse, eigentlich überhaupt nicht viel Zeug, eben noch ein eigentlich viel massereicherer zweiter Asteroidengürtel hinter der Neptunbahn. Ja, wie wir schon besprochen haben, das hat dann irgendwann den Pluto, den Planetenstatus gekostet. Und mit der Sache mit Pluto hat dann der Gerard Kuiper auch was zu tun. Aber sagen wir erst einmal, worum es überhaupt geht. Der Kuipergürtel selber ist eben die ganze Region, die eben hinterm Neptun liegt, bis zu einer gewissen Entfernung. Gibt es einen inneren Kuipergürtel und einen äußeren Kuipergürtel. So, das reicht ungefähr so dreimal so weit raus in den Weltraum wie die Entfernung vom Neptun, also so ungefähr dann bis zu 80, 90 astronomische Einheiten. Und es gibt so einen Grenzbereich. Ja, diese ganzen Kuiper-Objekte, das sind oft Plutinos. Die nennt man deswegen so, weil sie ähnliche Eigenschaften wie der Pluto haben. Der Pluto hat nämlich eine besondere Eigenschaft im Verhältnis zum letzten richtigen Planeten im Sonnensystem, zum Neptun. Wenn der Neptun dreimal um die Sonne kreist, kreist der Pluto genau zweimal um die Sonne. Also die sind dann immer auf der gleichen Seite der Sonne hintereinander in einer Linie, immer nach drei Neptun-Umläufen bzw. zwei Pluto-Umläufen. Und genau in der gleichen Resonanz sind jetzt auch die anderen Objekte in diesem Kuipergürtel. Die haben auch diese 3:2 Resonanz zu Neptun. Und das geht normal nur, wenn sie die gleiche Entfernung hätten. Die haben also ganz ähnliche Entfernungen von der Sonne, nur eben ein bisschen verschobene Umlaufbahnen, ein bisschen verkippte Umlaufbahnen. Das ändert sich gar nicht so sehr. Das sind die, die man Plutinos nennt. Das ist so ein Teil vom Kuipergürtel. Dann gibt es auch noch die Scattered Disk. Die Scattered Disk, also die gestreute Scheibe, das sind Objekte, die so ziemlich arg elliptische Umlaufbahnen haben, die sehr, sehr weit, über 100 astronomische Einheiten, eigentlich rausgehen aus dem Sonnensystem. Die sind so eben gestreut, darum heißt das Ganze so. Und die sind wahrscheinlich irgendwann einem der Planeten zu sehr in die Quere gekommen und haben so einen Flyby, so einen Swingby bekommen, so wie die Raumsonden, wie wir schon öfter besprochen haben, nutzen, um sich zu beschleunigen. So wurden diese kleinen Planeten unfreiwillig von einem Planeten beschleunigt und in eine Umlaufbahn gebracht, die sie weiter hinausgeschleudert hat ins äußere Sonnensystem. So, in dem Bereich des Kuipergürtels sind also die ganzen neuen Zwergplaneten, die man da gefunden hat. Eben Eris, Makemake, Haumea, aber auch die kleinen Objekte wie Quava und wie sie alle heißen, die sind alle in dem Bereich. So, wie ist man auf die Idee gekommen? Eigentlich war es gar nicht der Gerard Kuiper selbst. Der hat zwar 1951 eine Arbeit dazu geschrieben, ob es hinter der Bahn des Pluto noch weitere Kleinplaneten geben konnte. Der hat das vorher vermutet, aber witzigerweise in seiner Arbeit von 1951 hat er festgestellt, nein, da kann es keine weiteren Objekte geben. Weil der Pluto hat, so wie es er gerechnet hat, ungefähr eine Größe, einen Durchmesser von 6000 Kilometer. Also nicht halb so groß wie die Erde in etwa und hat so viel Schwerkraft, dass er also mit seiner Schwerkraft verhindern würde, dass da viele andere Objekte in seiner Nähe sein könnten. Er würde also seine Bahn dominieren und die heutigen Kriterien für einen Planeten erfüllen und es kann also da keinen Asteroidengürtel geben. Anderer Meinung war 20 Jahre vorher ein amerikanischer Forscher, nämlich 1930, als der Pluto entdeckt wurde, hat Frederick Leonard schon gemutmaßt, na, da wird nicht nur der Pluto sein, da gibt es vielleicht viele Objekte draußen. Aber es ist wirklich eine schräge Sache der Geschichte und wieder eines dieser typischen Dinge in der Astronomie, dass jetzt der Kuipergürtel nach dem Mann benannt ist, nicht nach dem, der ihn vorhergesagt hat, dann wäre es nämlich der Leonard-Gürtel, sondern nach dem, der gesagt hat, das kann es nicht geben. Also nach dem, der behauptet hat, es gibt es nicht, nach dem ist jetzt benannt. Kuipergürtel. Eine wirklich schräge Sache. Wie kommt man auf die Idee, dass der Pluto so groß ist? Schau, es gibt einen Grund, warum der größer ausgeschaut hat, als er wirklich ist. Eine Methode, nämlich die Größe von einem Himmelskörper zu messen, man macht das meistens bei Asteroiden, ist eine Sternbedeckung abzuwarten. Und man weiß jetzt, wenn sie so und so weit von der Sonne weg sind, weiß man ja, wie schnell sie sich dort bewegen. Das kann man ausrechnen mit dem dritten Kepler-Gesetz. Wenn ich jetzt messe, wie lange eben der Pluto einen bestimmten Stern bedeckt, und dann ist es nicht nur der Pluto, sondern daneben auch noch sein Mond Charon, der ungefähr halb so groß ist wie der Pluto selbst, der hat 1200 Kilometer Durchmesser, dann schaut so aus, als wäre da ein größerer Himmelskörper. Und so ist es ganz verständlich, dass man am Anfang den Durchmesser von Pluto auch mit Messungen immer noch komplett überschätzt hat. Übrigens, der erste Mensch, der erste Wissenschaftler, der da was wissenschaftlich Fundiertes dazu gearbeitet hat, das war zwischen Leonard und Kuiper ein Astronom namens Edgeworth. Mitten im Zweiten Weltkrieg 1943 hat der eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht, dass seinen Berechnungen nach hinter der Neptunbahn die Entfernung zur Sonne ganz einfach zu groß ist, als dass dort noch Planeten entstehen könnten. Weil zu wenig Zeug da draußen herumfliegt, dass eine Planetenentstehung überhaupt einsetzen kann. Da hat das durchgerechnet und festgestellt, das funktioniert dort nicht mehr und hat deswegen vorausgesagt, dass es hinter dem Neptun höchstens noch einen Haufen an Kleinkörpern geben kann, aber keinen Planeten mehr. Und damit hätte eigentlich wissenschaftlich Edgeworth am ehesten den Kuipergürtel so vorhergesagt, dass wäre es ja auch wert gewesen, dass man den nach ihm benennt. Ja, Leonard hat nur geraten, Edgeworth hat das fundiert erklärt und ausgerechnet nach dem wurde er benannt, der gesagt hat, es gibt ihn nicht, Gerard Kuiper. Eine der vielen schrägen Geschichten in der Astronomie. Dabei muss man sagen, dass Gerard Kuiper ziemlich coole astronomische Entdeckungen gemacht hat. Das wird oft vergessen, weil man nur über den Kuipergürtel redet, den er, wie gesagt, gar nicht entdeckt hat. Er hat zum Beispiel das Kohlendioxid in der Atmosphäre vom Mars nachgewiesen, als erster. Und der hat die Atmosphäre vom Titan entdeckt, also von diesem Saturnmond, der diesen Methankreislauf hat. Also er hat das erste gesehen, dass es da eine Atmosphäre gibt am Titan. Er hat auch zwei Monde gefunden, den Uranus-Mond Miranda und den Neptun-Mond Nereid. Und er war auch sonst ein spannender Mensch. Im Zweiten Weltkrieg hat er mitgekriegt, dass der Max Planck, der große deutsche Physiker, kurz vor Kriegsende so auf der Osthälfte von Deutschland sich befunden hat, also das Gebiet, wo die Sowjets eingerückt sind und in Gefahr war, ähnlich von den Sowjettruppen einkassiert zu werden. Und Gerard Kuiper war eben zu dem Zeitpunkt in Deutschland und hat mit einem Fahrzeug und einen Fahrer gemietet, glaube ich, und hat irgendwie ausfindig gemacht, wo sich Planck befindet und hat den rausgeholt aus dem Gebiet. Also er hat eigentlich Planck gerettet Einfach weil er gefunden hat, so wie Max Planck, der darf nicht einfach so einen Sowjets gefangen genommen werden. Also ein mutiger Mann mit tollen Entdeckungen, aber hat sich im Fall des Kuipergürtels geirrt. Weiß kein Mensch. Und auch auf Wikipedia steht, dass er den Kuipergürtel vorhergesagt hätte. Also das ist wieder so ein Punkt, wo man sagt, ja, oft funktioniert das mit Wikipedia dann doch nicht so gut. Danke hier an Florian Freistetter, der die Geschichte in einer seiner Sternengeschichten, ich glaube es war 100 Folge 176, richtig erzählt hat. Und schön, dass ich es hier weiter erzählen kann. Wer genaueres wissen möchte zum äußeren Sonnensystem, kann ich diese Folgen bei den Sternengeschichten sehr empfehlen. Da wird ziemlich genau durchbesprochen, wie die äußeren Bereiche des Sonnensystems so aussehen. So, und jetzt geht's ab zu den Zwergplaneten.
Ich erzähle euch heute was über den Zwergplaneten Haumea. Er hat einen Äquatordurchmesser von 1632 Kilometern und seine Katalognummer ist 136108. Und er hat zwei Monde. Haumea hat eine Umlaufzeit von 557 Jahren und ist ungefähr 96 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Also 96 mal so weit weg von der Sonne wie die Erde.
Oh, das ist ganz schön weit, ja. Weiß man irgendwas, wenn der so weit weg ist, von dem her, wie er aufgebaut ist oder wie er aussieht? Hat man da irgendeine Ahnung?
Also es gibt schon Fotos, aber man weiß nicht, wie das Innere aufgebaut ist.
Wie ist das Äußere aufgebaut?
Was markant ist, ist die eiförmige Form. Das ist, weil Haumea so schnell rotiert. Deswegen ist der Äquatordurchmesser bei 2300 Kilometern und vom Pol zu Pol misst Haumea nur 1100 Kilometer.
Wer hat den gefunden?
Die Gruppe von Mike Brown, das sind so quasi die Zwergplanetenjäger, die haben den entdeckt am 28. Dezember 2004 mit dem Palomar-Observatorium. Und am 21. Januar 2017 wurde entdeckt, dass Haumea ein Ringsystem besitzt.
Davon habe ich noch gar nicht was gehört. Okay, spannende Sache. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man bei so einem weit entfernten Objekt Ringe entdecken kann. Ah doch, ich habe eine Idee. Da gibt es also einen Trick, wenn weiter weg ein Stern ist und so der Zwergplanet geht vor dem Stern vorbei, dann bedeckt er den ja ganz kurz. Ich glaube, so kann man beim besten vermessen, wie groß der Zwergplanet ist. Und jetzt glaube ich, war das so, dass beim Haumea die erst so eine Mini-Bedeckung war, das, der Stern war kurz ein bisschen weg oder schwächer und dann wieder da und dann war eigentlich erst die richtige Bedeckung. Dann war der Stern wieder da, dann war er wieder schwächer und dann wieder da. So, als ob links und rechts vom Planeten noch was wäre. Ja, der Ring. So kann man Ringe entdecken. Ich glaube, irgendwo in die Richtung hat das funktioniert. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, dann gehen wir jetzt einmal zum prominentesten und am längsten bekannten der Zwergplaneten.
Ich habe den Pluto und er wird als Unterweltsgott bekannt, also Hades. Er wird so genannt, weil er, man sagt, er so weit draußen ist in der dunklen Galaxie.
Also quasi, so weit beim Sonnensystem draußen, dass das wie die Unterwelt ist, ja? Das ist eigentlich auch eine logische Benennung. Der Pluto hat eine ziemlich eiförmige Umlaufbahn um die Sonne, oder?
Elliptisch. Und die kürzeste Entfernung zur Sonne beträgt 4,4 Milliarden Kilometer und die größte war 7,3 Milliarden Kilometer.
War so weit draußen schon einmal eine Raumsonde?
Ja, der New Horizons, der ist am 19. Januar 2006 gestartet und flog am 14. Juli 2015 an den Pluto und den Charon vorbei.
Der Charon ist ja der riesige Mond, den der Pluto hat. Gell? Ich glaube, der ist zwei Drittel so groß wie der Pluto selber oder so.
Ja, das ist korrekt. Der Pluto ist circa zwei Drittel vom Mond, also etwas über 2300 Kilometer groß. Und die Atmosphäre von dem Pluto besteht aus den größten Teils aus Stickstoff, also 99%. Und noch 0,5% aus Methan und Kohlenmonoxid, auch 0,05%. Der Druck ist sehr dünn und ist nur 3 Millionstel von der Erdatmosphäre. Tiefsttemperatur war bisher gemessen minus 235 Grad Celsius und der Pluto hat insgesamt 5 Monde und er wurde am 18. Februar 1930 von Clyde William Tombaugh gefunden.
Ja, das war ein Amerikaner und das hat natürlich dazu geführt, das nicht nur dazu geführt, dass Pluto so lange Planet geblieben ist, weil die Amerikaner wollten unbedingt auch eine Nation sein, wo einer von ihnen einen Planeten entdeckt hat. Das war einer der Gründe, warum das so lange Planet geblieben ist. Das ist auch der Grund dafür, dass im Heimatbundesstaat von Claytombo und ich glaube in einem Nachbarbundesstaat der Pluto per Gesetz zum Planeten erklärt worden ist. Obwohl er eigentlich astronomisch, und das ist einfach schon seit langem klar, kein Planet ist und der Begriff Zwergplanet viel besser passt.
Ja, ich habe den Zwergplanet Eris. Die Eris wurde erstmals 2005 von der Gruppe um James Brown entdeckt.
Schon wieder.
Ja, und hatte als erstes den Namen 2003 UB313. Allerdings hat sich die Gruppe für den Zwergplaneten und den Mond die Spitznamen Xena und Gabriel überlegt. Das sind zwei Charaktere aus einer Serie.
Ja, ich glaube, da waren ein paar Fantasy-Fans mit dabei. Wir waren ja sonst immer dabei, dass es Gottheiten waren, meistens römische Gottheiten, einmal eine griechische Gottheit, einmal hatten wir eine hawaiianische. Wie ist es denn bei Eris?
Eris wurde dann 2006 umbenannt, und zwar nach der griechischen Göttin Eris. Das ist die Göttin der Zwietracht und des Streits. Passend dazu wurde ihr Mond benannt nach Dysnomia. Das ist in der griechischen Mythologie die Tochter von Eris und steht für die Gesetzlosigkeit.
Ja, es passt ja auch ziemlich gut, dass Eris nach dem Streit benannt wurde. Ja, da gibt es ja diese Geschichte dann, passend zu unserem Zwergplaneten vorher, Pluto.
Ja, es passt ganz gut, weil durch die Entdeckung von Eris mussten sich die Wissenschaftler damit auseinandersetzen, was ein Planet und was ein Zwergplanet ist. Und anstatt dass Eris zum 10. Planeten wurde, wurde Pluto zum Zwergplaneten.
Ja, das war damals eine ziemliche Diskussion, die bei einer Konferenz der Internationalen Astronomischen Union in Polen geführt wurde. Da ging es recht heiß her und es war wirklich die Frage, wie viele Planeten haben wir? Entweder man macht Eris und auch alle weiteren Planeten, die man im Kuipergürtel findet, auch noch zu Planeten, und dann haben wir 10, 11, 12, 13, 15, 20, 30 Planeten. Oder man sagt, gut, dieses kleine Wuzi da draußen am Pluto, das ist eigentlich einer unter vielen und die reihen wir jetzt entweder unter die Asteroiden ein, also die Kleinplaneten, oder der Kompromiss war dann, machen wir eine Klasse der Zwergplaneten, weil diese größeren Körper drinnen sind, die zumindest so in etwa kugelförmig sind, und dann ist das zumindest ein Zwergplanetenstatus.
Ja. Die Eris ist relativ weit von der Sonne entfernt, 68 astronomische Einheiten, das sind ca. 10 Milliarden Kilometer. Ein Tag auf der Eris ist ähnlich lang wie auf der Erde, ein bisschen länger, nämlich 26 Stunden. Ein Jahr hingegen ist aufgrund der großen Entfernung viel länger, nämlich 557 Erdenjahre. Raumsonde war noch keine bei der Eris. Die Eris ist nämlich auch sogar das größte erfasste Objekt im Sonnensystem, mit dem noch keine Raumsonde war.
Ja gut, es ist ja wirklich auch extrem weit da draußen.
Der Durchmesser von der Eris sind ca. 2400 Kilometer. Damit ist sie ein gutes Stück kleiner als unser Mond. Über den inneren Aufbau ist relativ wenig bekannt. Die Oberfläche besteht wahrscheinlich aus Gestein, ähnlich wie beim Pluto, und hat Temperaturen von so ca. minus 217 bis minus 243 Grad Celsius. Also schon ordentlich kalt. Noch was Interessantes ist zur Atmosphäre. Dadurch, dass die Eris zwischenzeitlich so weit weg von der Sonne ist, passiert es, dass die Atmosphäre gefriert und als Schnee zu Boden fällt und dann erst, wenn die Eris wieder näher bei der Sonne ist, auftaut und wieder zur Atmosphäre wird.
Das ist schräg. Also die hat eine zeitweise Atmosphäre, quasi liegt als Schnee am Zwergplanetenkörper und taut dann nur beim Eris-Sommer sozusagen, wenn es in der Nähe der Sonne ist, auf. Denn ich glaube, bei so einem Planeten macht es dann schon einen Unterschied. Bei uns haben wir Jahreszeit wegen der Neigung der Erdachse. Aber wenn man so eine extrem elliptische Umlaufbahn hat wie Eris, dann hat man doch irgendwie so eine Sommerbahnzeit und Winterbahnzeit. Das kenne ich, glaube ich, von keinem anderen Planeten, dass das so extrem ist mit der Atmosphäre. Ein cooles Feature von Eris.
Ich berichte euch jetzt über den Zwergplaneten Makemake. Makemake, der ist am äußeren Rand des Sonnensystems und seine Umrundung um die Sonne braucht 305 Jahre, bisschen mehr. Die mittlere Entfernung zur Sonne ist rund 46 astronomische Einheiten.
Der ist also noch um die Hälfte weiter weg als der Pluto, oder? Der Pluto hat 30 astronomische Einheiten Entfernung. Na, Moment. der Neptun. Der Neptun hat 30 astronomische Einheiten Entfernung und der Makemake, hast du gesagt?
Hat eben, wie gesagt, ca. 46 astronomische Einheiten.
Okay, also noch einmal um die Hälfte weiter weg wie der Neptun. Das ist ordentlich.
Wir sagen 46 Mal so weit entfernt von der Sonne wie die Erde.
Ja, genau.
Er wurde am 31. März 2005 entdeckt, also das ist gar nicht so lang her.
War das wieder mal die Gruppe um Michael Brown oder hat das Ding endlich mal wer andere entdeckt?
Nein, das war die Gruppe um Michael Brown.
Weiß man noch irgendwas Genaueres über Makemake?
Ja, also erstens ist die Oberfläche von Makemake rötlicher als die vom Eris, was man darauf zurückführen kann, dass dort sehr viel Methaneis ist, was diese was diesen Rotton erklären kann. Und vermutlich gibt es dort auch eine Menge Stickstoff, Kohlenstoffmonoxid und auch Argon-Eis auf der Oberfläche. Dann als nächstes ist zu erwähnenswert, dass der Planet keine Atmosphäre hat.
Woher will man das wissen?
Ja, weil normalerweise ist es so, wenn ein Stern, wenn ein Planet, der bewegt sich ja. Und wenn er oft über eine Stelle drüber fliegt, wo normalerweise ein anderer Stern sein sollte, verdunkelt der Planet, also dann wird der Stern nicht mehr sichtbar.
Also es ist quasi eine Sternfinsternis. Der Kleinplanet deckt den Stern ab.
Genau. Und wenn er eine Atmosphäre hätte, dann würde das Licht kurz bevor es komplett verschwindet noch ein bisschen dunkler werden und erst dann verschwinden. Aber da man das bei dem Zwergplanet nicht beobachtet hat, bedeutet das, dass er keine direkte Atmosphäre hat. Und man kann es das somit erklären, dass die Atmosphäre zugefroren ist und auf Eis auf der Oberfläche liegt.
Aha, das haben wir schon bei anderen Zwergplaneten gehabt, dass also, wenn der weit weg ist von der Sonne, dass quasi diese Atmosphärenhülle, die er hat, einfach gefriert und quasi als Schnee, als Eis auf der Oberfläche liegen bleibt, dann ist natürlich klar, dass er keine mehr haben kann. Unglaublich, was man alles bei so einem weit entfernten Zwergplaneten rausfinden kann. Gibt's noch was?
Ja, da gibt's noch was sehr Interessantes. Man hat einen Mond entdeckt, der von dem Planeten, der den Namen MK2 bekommt, der wurde übrigens von Hubble Weltraumteleskop entdeckt, in April 2016. Und dieser Mond ist ca. 250 Kilometer im Durchmesser. Und was man auch noch was sehr erwähnenswert ist, dass er viermal dunkler ist als ein Stück Kohle auf der Erde.
Okay, also der strahlt praktisch überhaupt kein Licht zurück. Das ist ein extrem schwarzer Brocken. Ein Wunder, dass man das Ding überhaupt gefunden hat. Wer was Lustiges zu Zwergplaneten sehen möchte, es gibt da ein englischsprachiges Kinderlied dazu, The Dwarf Planet Song. Ich verlinke den Link zum entsprechenden YouTube-Video in den Shownotes. Hört euch das an, das ist wirklich lustig. Man kann damit auch ein bisschen sein Englisch üben und lernt gleichzeitig was über Astronomie.
Astro-Sprechstunden, wir beantworten Ihre Fragen.
Sophia und Felix von der Volksschule Augustinum haben Fragen an uns gestellt, die wir in dieser Folge beantworten.
Hallo, ich bin die Sophia und ich habe eine Frage. Wie viele Sterne gibt es auf der Welt?
Liebe Sophia, das Universum ist sehr groß. Sogar das Licht braucht Milliarden von Jahren, um zu uns zu kommen. Und das ist nur ein Teil des Universums. Wir wissen bisher noch nicht, wie groß das Universum insgesamt ist. Und wir können auch nicht mal den Stern in unserem Galaxie zählen. Deswegen können wir nur schätzen, wie viele Sterne im Universum sind.
Wie schätzt man das dann?
Um eine Schätzung zu bekommen, können wir zuerst schauen, wie viele Sterne in unserem Galaxie ist. Das sind mehr als 100 Milliarden Sterne. Dann schauen wir, wie viele Galaxien im Universum sind. Das sind auch mehr als 100 Milliarden Galaxien. So bekommt man eine Schätzung. Im Universum sind mindestens 100 Milliarden mal 100 Milliarden ist gleich 10 Sextillionen Sterne, also ein Einser mit 22 Nullen Sterne.
Ich glaube, das ist absolut etwas, das man sich schon überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Bei großen Zahlen versagt er völlig unser Vorstellungsvermögen. Und beim ganzen Universum ist auch noch das Schräge, dass das alles verschiedene Zeiten sind. Da, wenn wir sehr, sehr weit wegschauen im Universum, dann sehen wir Sterne, die es gar nicht mehr gibt. Sehen Sterne noch nicht, die es schon gibt. Also zu sagen, wie viele Sterne gibt es jetzt, das ist ja auch schon schwierig, oder? Das ist einfach dadurch, dass Raum und Zeit so verknüpft sind miteinander. Aber so in der Größenordnung wird es wohl so sein. Wobei 6 Zillionen, das habe ich echt noch nie gehört. Also das, da braucht man schon ganz eigene und absurde Arten, um das darzustellen. Viel an Sternen im Universum.
Hallo, ich bin der Felix und ich habe eine Frage. Wie viel kostet so eine Sternwarte?
Ja, lieber Felix, so eine Sternwarte, die kostet ziemlich viel aufgrund der optischen Systeme und der Technik, die da drinnen sitzt. Erst einmal, die Kosten hängen davon ab, was nutzt du für Technik und Teleskop zum Beispiel und auch, wo baust du sie auf. Wenn du sie irgendwo aufstellst, wo wenig Lichtverschmutzung ist und ruhige Luft ist, dann kostet es natürlich deutlich mehr, nachdem das meistens in den Bergen irgendwo ist, wo du einmal schwer hinkommst, um das aufzubauen. Woraus setzt sich dieses Equipment zusammen? Es besteht einmal aus der Optik, sprich dem Teleskop, den Okularen und zum Teil auch den Kameras, um Bilder zu schießen. Dann aus der Technik, wie der Nachführung, einem Computer, um das Ganze, die ganzen Bilder zu verarbeiten. Und auch die Programme, die darauf kommen, die kosten manchmal auch was. Und dann brauchst du natürlich auch deine Kuppel. Die kann man relativ günstig kriegen, in Form einer Gartenhütte zum Beispiel. Allerdings wird das dann schon deutlich teurer, wenn man diese typischen Kuppeln nimmt, die dann einen Schließmechanismus haben und so weiter. Das ist dann sehr teuer.
Also so die schönen Halbrunden wie bei uns in unserer Schule.
Genau, die sind da sehr teuer. Und wenn du es ganz billig haben willst, ja, dann geht es mit einigen hundert bis wenigen tausend Euro, dass man so ein relativ billiges Setup hat. Wenn man jetzt die Profisachen nimmt, die gehen dann in Millionen bis Milliarden Bereiche von den Kosten, weil die einfach zum Beispiel in der Atacama-Wüste beispielsweise stehen und dort auf knapp 5000 Meter Seehöhe stehen. Und dort oben kann man sehr schwer eine Baustelle machen und außerdem sind das dann riesige Spiegel, die gute 40 Meter Durchmesser haben und sowas anzufertigen ist allein schon einmal sehr teuer.
Okay, also bei uns an der Schule, wenn du in unserer Schulsternwarte gewesen bist, die hat von den Geräten, von den Fernrohren, die drinnen sind, von der Montierung und vom Zubehör zusammen so ungefähr 10.000 Euro gekostet, aber der Bau der ganzen Kuppel und der Verankerung und alles rundherum hat ungefähr 100.000 Euro gekostet. Das liegt ja auch daran, dass unsere Sternwarte da aufs Dach hinaufgebaut worden ist, was durchaus ziemlich schwieriger und teurer ist, als wenn wir das einfach auf dem Boden bauen. Wenn Amateurastronomen Sternwarten bauen, dann kosten die durchaus einige 10.000 Euro, auch bei Astronomievereinen. Die wissenschaftlichen Sternwarten, das sind dann die etliche Millionen Euro kosten. Aber Felix, keine Angst, man muss nicht gleich eine ganze Sternwarte kaufen oder sich bauen lassen, damit man mit einem Fernrohr gut in den Himmel schauen kann. Es gibt auch schon kleinere Fernrohre, die schon ziemlich coole Einblicke auf den Nachthimmel bieten können. Und das, sagen wir mal, beginnt so bei, ja, 200, 250 Euro, wo man dann wirklich schon coole Sachen am Mond schauen kann, auf Sternhaufen schauen kann, auf Doppelsterne schauen kann, auch schon sowas wie Kugelsternhaufen entdecken kann. Also man muss nicht Zehntausende Euro haben, um den Nachthimmel durch ein Teleskop bewundern zu können.
Und das war jetzt die 36. Folge von Astronomie am Kepler. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, erzählt anderen, dass es diesen Podcast gibt und schreibt einen freundlichen Kommentar.
Und wir freuen uns auch immer über Abos und gute Bewertungen auf Spotify, YouTube oder wo auch immer du unseren Podcast hörst.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns auch gerne via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com.
Du findest uns auch als Keplersternwarte zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Blue Sky. Alle Links dazu findest du in unseren Shownotes.
Verpasst nicht unsere nächste Folge, da gibt es wieder was wir am Kepler-Teleskop-Treffen aufgenommen haben. Nämlich wir haben das Treffen eröffnet mit einem Galaxiengeplauder, wo ich mit Ruth Grützbauch einer Extragalaktikerin, Astronomin, Science-Busterin, Planetariumsdirektorin, das Universum-Podcasterin und was sie sonst noch alles so macht, über Galaxien gesprochen habe. Verpasst also nicht diese Folge, das wird ziemlich cool werden.
Damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomia Kepler!